wir müssen wieder zurück auf unseren Weg finden. Das, so wird das nicht. Aber als gesamte Mannschaft, fängt vorne an mit dem Anlaufen, hinten im Mittelfeld. Wir stehen auf den falschen Positionen. Wir sind ein bisschen wild.
Kurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres FCM-Podcasts Neues vom Krügelplatz und unseres HFC-Podcasts, dem Badkurvenvorsteher. Mein Name ist Daniel George und ich habe heute hier neben mir im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg Guido Hentsch.
Hi, grüß dich.
Und wir sind nicht alleine heute, Guido, uns zugeschaltet Stefan Weidling aus Halle.
Schönen guten Morgen, ihr zwei.
Theoretisch könnten wir jetzt Guard spielen, aber...
Ja, aber so per Schalte wird das schwierig und ich kann kein Skat.
Okay.
So, wirklich nicht? Wirklich nicht. Ich bin da
Daniel,
wahrscheinlich zu jung für.
Du bist fast 30 Jahre alt.
Nee, nur lange nicht. Das müssen wir, 27 junge Jahre alt.
Mensch, ich habe mit 14 Skat gelernt.
Ja, das waren andere Zeiten
damals. War eine Grundausbildung damals. So,
Thorsten Siegner spielt übrigens auch Skat.
Wirklich? Habt ihr schon mal zusammengespielt?
Na, das müssen wir noch machen.
Okay. Lasst uns ernst werden. Wir wollen über dieses Spiel sprechen, HFC gegen FCM. Wir wollen natürlich auch ein bisschen vorausblicken und wir wollen die Männer der Woche küren. Und wie immer damit anfangen.
Der Mann der Woche.
HFC-Mann der Woche. Zuerst würde ich sagen, da gab es nämlich relativ überschaubare Vorschläge auf Twitter. Wir haben von der HFC-Jugend 2004 Niklas Sandgraf und dann von einem Kollegen namens HGBRD3000 Bentley Baxter Bahn, weil er trotz allem noch eingepeitscht hat und mehr wollte. Stefan, was sagst du?
Ja, also das stimmt. Also es war auch bei Björn Jopek zu sehen, die haben immer ganz schön rumgebrüllt. Auch Terence Boyd hat ja verbal alles gegeben, um seine Mannschaft aufzuwecken. Aber ich fand eigentlich, Kollege Kastenhofer hat das sehr gut gemacht, eine Innenverteidigung da im äußeren Glied in der Dreierkette. Deshalb würde ich diesem jungen Mann, der ja ein paar Mal nicht gespielt hat, einfach die Ehre zuteilkommen lassen.
Guido?
Ich habe jetzt nicht so auf den HFC geachtet.
Gut, hast du nicht mit gerechnet.
Ja, das ist keiner vorbeigekommen an Kastenhofer. Also wenn du siehst, die FCM-Chancen, die waren nicht sehr üppig. Also da haben sie schon wirklich, und hat er viel dazu beigetragen, um da hinten für Stabilität zu sorgen.
Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Niklas Kastenhofer. Ich glaube, zum ersten Mal Mann der Woche.
Ja, glaube ich auch, genau.
So, lasst uns zum FCM-Mann der Woche kommen. Da gibt es nämlich ein paar mehr Vorschläge. Ich lege mal los, eine kleine Auswahl. Ganz viele sagen, Sören Bertram, Ex-Hallenser, schießt uns zum Sieg im Sachsen-Anhalt-Derby, sagt da der Legalizer zum Beispiel. Ja, der Sofern FCM schreibt Tarek Chahed, da schließt sich die Tina Ritter an. Virtual Football schreibt Leon Belbel für bockstarke Leistung gegen Köln und jetzt auch gegen Halle. Oder Tarek Chahed für die beste Leistung von ihm im FCM-Dress. Und dann wird noch ganz oft Morten Behrens genannt. Das sind so die Kandidaten, die bei den FCM-Fans ganz oben stehen. Guido, deine Meinung?
Ich habe eigentlich auch eine wirklich kompakte Mannschaftsleistung gesehen, wo eigentlich kein richtig großer Ausreißer nach unten oder oben zu erkennen war. Aber zwei wären bei mir auf dem Zettel, Morten Behrens auch und Tarek Chahed, muss ich sagen. Also auch kann ich mich anschließen dem, was ich gerade gehört habe. Für mich auch eigentlich... die beste Leistung, die er im FCM-Dress bisher abgeliefert hat, muss ich sagen, das war diesmal für mich recht auffällig und der hat sich auch ganz gut geäußert.
Klar, es ist ein Derby-Sieg gewesen, aber im Endeffekt gibt es dafür auch nur 3 Punkte und die waren uns heute sehr wichtig. Wir haben auf jeden Fall alles reingehauen und ich habe auch versucht, alles reinzuhauen. Am Ende habe ich auch leichte Krämpfe bekommen, was mir eigentlich sonst nicht so passiert, aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben wirklich heute ein super Spiel abgeliefert. Jeder hat sich voll reingehauen, gefightet bis zum Schluss und verdient die 3 Punkte hier gelassen.
Ja, also dreimal reingehauen, das ist schon eine Leistung.
Ja, ja, Tarek Chahed hat von mir sonst immer mit einem Knüppel bekommen. Ich finde, diesmal ist er meine Woche.
Du meintest neulich noch, sobald man irgendwie andere Spieler hat, die man aufstellen kann, die fit sind, 11 andere, da darf er nicht spielen eigentlich, ne?
Ja, aber diesmal hat man irgendwie wirklich eine gute Rolle für ihn gefunden. Ja, diese vorne so auf den Sack gehen, hätte ich fast gesagt. Nein, vorne einfach so ein bisschen nerven, ständig anlaufen. Das hat er wirklich gut gemacht und mit einer Pferdelunge und auch ein paar gute Pässe gespielt, war auch an der Torvorbereitung beteiligt. Also ich wäre für Tarek Chahed.
War natürlich auch ungewohnte Position für ihn, ne? Aber das hat super funktioniert, ja.
Ja, ne, hat ja im Nachwuchs auch schon da vorne gespielt. Also so, also ich fand es jetzt, war wahrscheinlich nicht ganz so ungewohnt für ihn, für den ja, normalen FCM-Besucher überraschend, aber nein, das war eigentlich so diese Rolle, wo man sagt, das könnte ihm funktionieren, weil er eben laufstark ist und das auch über 90 Minuten und ja, dass er sich im Abschluss noch nicht so richtig traut, okay, aber alles andere war gut.
Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen Tarik Chahid als Mann der Woche. Herzlichen Glückwunsch auch an Tarik Chahid. Aber Leon Belbel müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Du hast
Stefan nicht gefragt jetzt.
Achso, Entschuldigung.
Kann ich da mitstimmen, ja?
Moment, ich nehme alles zurück nochmal. Wir spulen nochmal kurz zurück. Stefan, deine Stimme, Mann der Woche
beim FCM. Beim FCM, also was will ich da jetzt Guido widersprechen? Also es war wirklich ein gutes Zuspiel von Chahid in der zweiten Halbzeit auf Ernst. Da hat er die beste Chance in der zweiten Halbzeit vorbereitet. Das war wirklich klasse. Und er hat auch bei dem Führungstreffer von Bertram da die Ruhe bewahrt, ganz kurz abgelegt. Also das ist, war jetzt nicht der auffälligste Spieler bei den Magdeburgern. Da fand ich Belbel beeindruckend, wie er da auf die über die linke Seite gedonnert ist, vorbei an zwei Hallensern, keiner konnte folgen. Und der Mann, so, glaube ich, hat ja erst seinen zweiten Einsatz beim ersten FC Magdeburg gehabt und hat gespielt, als ob er da schon immer spielt auf dieser linken Seite. Deshalb fand ich ihn noch auffälliger, aber Guidos Kompetenz, die kann ich einfach nicht überstimmen.
Das, recht so.
Das dachte ich mir genau und deswegen jetzt offiziell Tarik Chahid, Mann der Woche. So, jetzt haben wir das abgearbeitet. Lasst uns mal vielleicht zuerst zu euren Spieleinschätzungen kommen. Guido, wie hast du das Spiel gesehen?
Es war ein Derby. Ganz einfach. Es war ein Derby und das kann man nicht kleinreden. Und ich habe mich auch ein bisschen, muss ich sagen, so gewundert oder auch geärgert, dass ich im Vorfeld so Sachen gehört habe, wo man das runterreden wollte. Selbst von einem Achim Streich, der dann irgendwie sagte, ja, das ist kein Derby und weil das früher eben nicht war und zwei Mannschaften, die so nah aneinander beheimatet sind, die in einer Liga spielen und so viele Spiele gegeneinander bestritten haben, das wird immer ein Derby bleiben. Ja, ich meine, wir sind nicht irgendwie bei der Mafia, wo ich dann sagen kann, du bist nicht mehr mein Sohn. Es ist einfach so. Und das hat man gemerkt, da war ordentlich Dampf drin. Dieses Spiel war umkämpft und man hat dann auch an den Reaktionen gesehen, dass das eben kein normales Spiel gegen Groß Asbach oder Schlag mich tot ist, sondern dass es einfach ein Prestigespiel ist, dass darum geht, wer ist die Nummer eins. Und ich fand es wirklich bemerkenswert, dass der FCM wirklich für dieses Spiel sich seine beste Saisonleistung in meinen Augen aufgehoben hat, denn da ist man wirklich als Team aufgetreten und das war der entscheidende Faktor. Wenn man die Chancen sieht, dann ist es wahrscheinlich relativ ausgeglichen gewesen, aber der FCM, er wollte einfach mehr diesen Sieg und da war Kratzen, Beißen, Kämpfen mit dabei, wie sich das gehört, wie ich das in eigentlich jedem Drittligaspiel sehen möchte und der HFC, fand ich, hat in meinen Augen das so ein bisschen mehr mit Zweitligafußball versucht, bis zum Ende das spielerisch zu lösen. Und ja, der FCM hatte dann das nötige Quäntchen Glück. Ich fand aber auch unterm Strich, dass der FCM so ein kleines bisschen besser war und deshalb nicht unverdient gewonnen hat.
Stefan, deine Meinung?
Ja, ist schwierig. Also wenn man verliert sozusagen oder wenn die Mannschaft verliert, ist da wenig Positives zu finden. Guido hat es schon angesprochen. Ich fand irgendwie dieses ganze Gerede, diese Diskussion, ist das noch ein Derby, ist das keins? Das war ja auch in Halle ein großes Thema. Und es hat die Mannschaft, glaube ich, so ein bisschen gelähmt. Also die sind nicht in diese typische Derby-Stimmung reingekommen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, sie sehen das so als normales Spiel, bis auf Terence Boyd. Der hat wirklich immer wieder versucht, so ein bisschen das Ganze anzuheizen durch seine Aktion, diesen heftigen Bodycheck da gegen Ernst. Das ist wirklich eine tolle Szene, wo er versucht hat, auch nochmal die Mannschaft wach zu rütteln, die an der ersten Halbzeit gut dabei war. Aber ja, es war auch schon im Vorfeld zu spüren. Ich hatte ja Patrick Göbel interviewt und wir hören mal, wie er sozusagen vor dem Spiel über das Spiel geredet hat.
Für mich ist es ein Drittligaspiel wie jedes andere, sage ich mal, von einer gewissen Kulisse wahrscheinlich, aber mehr jetzt auch nicht. Ich gehe jetzt nicht mit weniger oder mehr Hass rein oder weniger oder mehr Liebe. Mir ist das total egal.
Und das hat man, glaube ich, gespürt, ne? Also dieses letzte Rauskitzeln des Mutes, der hat so ein Stück weit gefehlt in der zweiten Halbzeit. Das letzte Rauskitzeln von Entschlossenheit, was sie gegen Meppen gut gezeigt haben offensiv, das hat gefehlt. Und wenn man sich anschaut, ich glaube, Terence Boyd hat nicht einen einzigen Torschuss abgegeben. Das ist auch ein klares Signal, dass da eben einerseits er keine guten Zuspiele bekommen hat und zweitens, ja, er auch irgendwie keine richtige Bindung zum Spiel gefunden hat. Und wenn das sozusagen vorne schon klemmt, dann wird es einfach richtig schwierig. Und Björn Jopek, der bringt das auch in seiner Spielanalyse ganz gut auf den Punkt, finde ich.
Die schießen am Ende ein Tor mehr als wir, hat natürlich auch Chancen, aber wir müssen wieder zurück auf unseren Weg finden. So wird das nicht. Aber als gesamte Mannschaft fängt vorne an mit dem Anlaufen, hinten im Mittelfeld. Wir stehen auf den falschen Positionen, wir sind ein bisschen wild.
Und ein Indikator für mich auch war der Wechsel dann von Thorsten Ziegner, den er in der zweiten Halbzeit getätigt hat, und zwar der letzte. Da bringt er Papadopoulos, eigentlich einen defensiven Mittelfeldmann, der zuletzt sogar an der Dreierkette hinten gespielt hat, weil er einfach Zweikampfhärte wollte. Also er hatte ja sozusagen offensive Leute auf der Bank mit Fetsch, mit Hansch, mit Mast, die ja eigentlich alle auf den Einsatz brennen, aber er hat sich irgendwie dann doch für Papadopoulos entschieden, weil er, glaube ich, das Gefühl hatte, es muss mehr aus diesem Mittelfeld, es muss mehr dieser Kampf angenommen werden, und dann sind eben Mast und Hansch eher so schnelle, in Anführungsstrichen leichte Leute, die da wahrscheinlich nichts bewegen können, und dass er auch Matthias Fetsch nicht gebracht hat, sondern an Beuth festgehalten hat, das sagt ja auch einiges, obwohl der überhaupt nicht, habe ich ja angesprochen, ja, im Spiel so richtig angebunden war.
Ja, aber gerade im Mittelfeld, muss ich sagen, fand ich jetzt auch in den letzten beiden Spielen beim FCM, ich finde das mit Jakobsen und auch Jasula richtig gut, weil der Jakobsen wirklich ständig auf Achse ist, und Jasula, der wirkte für mich auch schon im Spiel gegen Köln, ja, in seinen Aktionen, der strahlt so eine Ruhe aus, da habe ich manchmal das Gefühl, da steht ein Feldherr mit einer Ruhe, ich nehme mal den Ball an, gucke erstmal, und dann spielt er teilweise geniale Pässe aus dem Fußgelenk raus oder wackelt einmal kurz mit dem Hintern, und ich finde, da ist gerade eine gute Entwicklung auch zu sehen, was da im Mittelfeld das Ganze so betrifft beim FCM, und ich fand wirklich auch, da haben sie gut gegengehalten, ja.
Das ist ja dann zumindest dieser eine Teil der berühmten Achse, die mal geplant wurde, die jetzt wieder da ist. Ne?
Ja, also allmählich wächst zusammen, was zusammengehört.
Ja. Wie geht's denn eigentlich das dem Bomheuer? Das ist ja noch der dritte Teil dieser Achse.
Also da muss ich sagen, ich habe ja in meinem verrückten Verstand so gedacht, wenn die zweimal ein Geheimtraining machen, dann muss doch jetzt irgendwas aus der Kiste kommen. Vielleicht steht da auf einmal sogar ein Bomheuer auf einmal in der Startelf oder irgendwas passiert. Nee, komischerweise nicht. Also wahrscheinlich hat man da einfach auch gesagt, die Abwehr hat ja zuletzt ganz gut gestanden. Natürlich braucht man dann ab und zu die nötige Portion Glück, so wie auch am Samstag beim Spiel. Aber im Großen und Ganzen scheint ja jetzt nicht so die Not, jemanden nach einer langen Verletzung da jetzt frühzeitig reinzuwerfen. Andererseits hat man natürlich das Problem, was ich eben gerade mit einem Kollegen besprochen habe, wo ich immer im Nachhinein noch sage, ist es wirklich so gut gewesen, so eine zweite Mannschaft abzuschaffen oder zumindest eine zweite Mannschaft, die etwas höherklassig spielt. Wie habe ich jetzt eine Chance, zum Beispiel einen Bomheuer da wieder ranzuführen? Ich kann ihn ja nicht irgendwie nach 4 Monaten Pause einfach in irgendein Derby auch reinschmeißen, so ruhigen Gewissens zumindest. Ja. Das ist eine schwierige Situation. Vielleicht handelt man das so ähnlich, wie ich es eigentlich auch bei der Torwartposition jetzt erwarte, nach der Rückkehr von Bruns, wo man einfach sagt, okay, wir gucken jetzt bis zur Winterpause, lassen wir das jetzt laufen, ist ja jetzt nicht unbedingt Not, irgendwas zu machen, und dann versuchen wir in der Vorbereitung da zu gucken, wie weit das geht. Aber ja, und natürlich hofft man, weil wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, wie er da wirklich agieren wird. Mike Franz, Mario Kalnick, die haben mir ihn als den überragenden Strategen da hinten versprochen und einen der stärksten Kopfballspieler der Liga. Wäre natürlich nicht schlecht, den zu haben, aber im Moment funktioniert es ja auch ohne ihn noch.
Aber Mario Kvesic sollte doch eigentlich gegen Halle wieder spielen, oder nicht?
Tja, das ist wohl so ein schwieriges Problem. Wer hat
sich nicht getraut wahrscheinlich.
Ja, genau. Das ist. Er hat gedacht, da sind so viele Treter dabei, da geht man nicht. Nein. Nee, Spaß beiseite. Das ist natürlich so eine Geschichte, die auch schon so lange hängt, ja, wo ich dann auch schon mal gesagt habe, was denn da vielleicht bei der medizinischen Abteilung, muss man auch nochmal richtig hingucken. Ne? Das hieß damals, 3 Wochen, wir nehmen ihn mal 3 Wochen raus und wollen das mal so ein bisschen konservativ, mal so ruhig versuchen und so, bevor wir da irgendwie wild rangehen. Und ja, seitdem war er nicht gesehen. Im Mannschaftstraining macht er zwar mit. Ich glaube, der ist auch heiß, möchte unbedingt wieder spielen. Aber er hat beim letzten Mal wahrscheinlich zu früh angefangen und hatte dann gleich wieder dasselbe Problem. Und da will man jetzt, glaube ich, gar kein Risiko eingehen aktuell.
Und beim HFC, da hat man aber auch gemerkt, dass wichtige Leute gefehlt haben, ne, Stefan?
Meinst du das Pascal Sohm?
Unter anderem, ja.
Ja, wobei das ist keine Ausrede sein. Also Jonas Niedfeld hat das vorne in den ersten 15, 20 Minuten gut gemacht. Also da waren gute Bewegungen dabei, hat ja diese riesen Kopfballchance. Und wenn Guido selber sagt, dass er einen Torwart, Morten Behrens, zum Mann der Woche zumindest in die Auswahl stellen würde, dann sagt das ja auch einiges. Also man muss aufpassen, dass man das Spiel jetzt, dass man das jetzt nicht unter völlig falschem Licht betrachtet. Die erste Halbzeit war nicht schlecht von Halle. Also das war ausgeglichen und wenn, glaube ich, der HFC da in Führung geht und es wäre verdient gewesen, dann kippt das Spiel, glaube ich, auch in eine andere Richtung. Aber hätte, wäre, wenn, die zweite Halbzeit war das Problem. Da habe ich mich auch gefragt, die Mannschaft hat 28 Tore bereits erzielt. Letzte Saison haben sie dafür 26 Spieltage gebraucht, also fast doppelt so viele. Aber diese offensive Wucht, die war nur noch so ein laues Lüftchen. Das war, glaube ich, das Problem, dass man eben da keine Idee, keine Struktur gefunden hat, um die Angriffe ordentlich aufzubauen. Es gab dann noch 2 Chancen durch Guttau und durch Jopek ganz kurz vor Schluss, wobei der Ball ja meilenweit übers Tor ging. Und da waren sie, glaube ich, schon so ein Stück weit beeindruckt von Magdeburg. Und ja, aber es ist ein Spiel. Es ist, glaube ich, schade, dass es gerade gegen Magdeburg dann reißt, diese Serie von 8 ungeschlagenen Spielen. Aber gut, so ist es. Und das kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, ich fand jetzt auch, dass das spielerisch jetzt nicht so schlecht war, was der HFC da angeboten hat. Ja, da lief der Ball teilweise wirklich
in der ersten Halbzeit, genau,
das war ganz gut durch die Reihen. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie so ein Genickbruch wird für den Verlauf der Saison. Andererseits war es für den FCM jetzt enorm wichtig, wenn es jetzt 0-1 ausgegangen wäre statt 1-0, ja, dann wäre da schon reichlich Luft nach vorne und dann wäre ordentlich Unruhe. Und ich glaube auch, dass dann Diskussionen um Stefan Krämer anfangen würden, obwohl ja alle mal sagen, ja, man muss gucken und die Saison und aber mit diesem Sieg und diesem Gefühl, was diese Mannschaft auf dem Platz vermittelt hat und auch wie die Leute das angenommen haben auf den Rängen, ja, das darf man ja auch nicht unterschätzen, wenn man jetzt gesagt hat, Daniel, du auch, ne? Viele haben ein ganz anderes Spiel auf den Kulissen, auf den Rängen erwartet jetzt. Mir war das von Anfang an klar, ja. Die Magdeburger Fans, das ist weit mehr als dieser Block U und das war sogar, muss ich sagen, fast so ein bisschen Oldschool-Fußballgefühl wieder in Magdeburg, ja, wo man jetzt nicht ständig das ganze Spiel durch irgendwas macht, sondern dass man auch situationsbedingt ab und zu dann irgendwas macht, aber wo dann auch wirklich alle mit Herzblut dabei sind. Und ich hatte auch manchmal so dieses Gefühl, als dann auf einmal alle so klatschen und dieses hey, 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 das hat mich sogar, muss ich sagen, an Europapokalspiele erinnert, damals
Bilbao und ein, Mensch,
ja, sag mal, so, also ja, das sind so diese ich sag mal, die Oldschool-Fans, ja, die dann
muss
einfach
man nach Halle kommen, sagen, Stadion, wir machen Mensch.
Da,
sag mal, da klatschen Leute während des Spiels und du freust dich.
Nein, aber ich meine, das war mal wieder eine ganz andere Art, ein Fußballspiel zu erleben, wo jetzt nicht von vorn bis hinten durchgesungen wird. Nein, und dreimal dasselbe, wir wollen blau-weiß siegen sehen, sondern dass dann einfach, dass auch bewusst aus der Masse dann raus mal geboren wurde und nicht, weil irgendjemand gesagt hat, so, das ist jetzt mal dran. Ich fand, das war auch mal ein ganz anderes Gefühl wieder und das hat Spaß gemacht.
Und was ich spannend fand, ist, dass Block U ja gar nicht verwaist war. Da habe ich wirklich gestaunt. Also das war ja zu mein Gefühl zu einem Drittel, glaube ich.
Ja, da bist du auch gefühlt so einer, der das falsch einschätzt. Nur weil da ein Transparent hängt, Block U, sind nicht 3.500 Menschen Block U. Ja, also das ist, und da muss ich aber sagen, das ist, aber ich habe da eine Szene beobachtet, da habe ich mich persönlich geärgert, denn es versuchte zu Beginn des Spiels, keine Ahnung, ich würde mal sagen, 10 Minuten, Viertelstunde oder so war irgendwie rum. Da versuchten da ein paar Leute da an der Seite auf den Zaun zu klettern und wollten da sozusagen ein bisschen was vorgeben und machen. Und da tauchten auf einmal zwei andere auf und haben die da weggezerrt und so nach dem Motto, nein, der Block U ist heute nicht da, wir boykottieren und jetzt klettert hier keiner auf den Zaun oder niemand geht jetzt hier hin und so weiter. Und da gab es eine richtige Diskussion, ja, wo ich schon dachte, oh, gibt's jetzt noch ein Handgemenge? Das ist dann auch Quatsch. Okay, entweder gehe ich hin oder ich gehe nicht hin. Wenn ich da bin, versuche ich meine Mannschaft zu unterstützen, sonst bleibe ich zu Hause. Aber andere jetzt daran zu hindern, das fand ich unnötig.
Ja, definitiv. Wie ist es denn dann geendet?
Es endete damit, dass die da nicht mehr hochgestiegen sind. Okay, die hatten ja auch extra mit so blau-weißem Absperrband da irgendwie diesen Sitz da irgendwie umwickelt, dass da niemand hoch kann. Ja, und es endet dann im Prinzip damit, dass dann von irgendwo aus irgendwelchen Blöcken dann ein paar Leute anfingen, aber dass eben niemand wirklich auf den Zaun gestiegen ist und sozusagen das stellvertretend übernommen hat.
Okay. Also ich finde auch, dass die Stimmung gut war, aber natürlich trotzdem, auch wenn du das gut fandest, nicht vergleichbar mit anderen Spielen, also auch mit anderen normalen Spielen.
Nein, aber ich sage mal, das war jetzt, aber wie ich gesagt habe, Oldschool-Fußball. Also anders, das war ja vor der Zeit, als es organisiert war.
Weil es keine Ultras gab oder was, ja?
Ja, ja. Also es war ja...
Was findest du denn jetzt besser? Ist ja die Frage. Was gefällt dir besser? Du gehst ja regelmäßig ins Stadion und bist kein Ultra, aber doch Fan.
Wir merken doch, die Mischung macht's bei Guido. Aber nee, so braucht er immer so ein Oldschool-Spiel.
Ja, nein,
um Europapokal zu träumen.
Nein, es war ja wirklich, früher gab's das ja generell gar nicht. Da war ja, das war ja wirklich nicht so. Da kam's wirklich aus der Masse. Irgendwo fingen dann 5 Leute an und dann schwappte es so durchs ganze Stadion und dann waren die alle mit dabei. Und irgendwann kam dann die Zeit, da ging dann Olli auf den Zaun und der rannte dann aus der FCM-Kurve im alten Germer-Stadion ihr nochmal rüber zu der kleinen, ollen, klapprigen Tribüne und irgendwann machten dann alle mit und so hat sich das ja im Laufe der Zeit entwickelt. Und das war jetzt mal wieder so dieses Gefühl, wie war das ganz früher? Natürlich ist das auch geil und alle warten auch irgendwo, wenn einer mal richtig konkret ansagt und wenn da auch mal eine Trommel einen Takt vorgibt und alles, aber Fußball funktioniert auch anders und Fußball funktioniert auch, wenn 3000 Leute das boykottieren in Magdeburg.
Ja, das hat ja aber niemand in Abrede gestellt. Ja. Stefan, wie fandst du denn die Leistung, die Performance der HFC-Fans? Die waren ja auch relativ zahlreich vertreten.
Ich war jetzt nicht im Stadion, ich habe es also sozusagen nur vom Bildschirm verfolgt und ab und zu wurde sozusagen dieser massive HFC-Block eingeblendet und ich fand immer, dass die gut im Takt waren. Also da ging immer die Fäuste hoch, da passierte immer irgendwas und man hat sie ruhig gehört. Also zeitweise war es so, dass ich dachte, Mensch, der HFC gewinnt da so ein bisschen die Stadionhoheit, als man sie wirklich deutlich rausgehört hat, aber dann kam Guidos Oldschool und dann fingen ein paar an zu klatschen und haben das versucht gleich wieder so ein bisschen.
Das Lustige war, die FCM-Fans haben sozusagen sich immer die HFC-Rufe sozusagen dann angeeignet, das auf FCM umgemünzt und dann machten natürlich gleich alle mit, weil sie den Rhythmus schon mal im Ohr hatten.
Aber es war insgesamt wirklich eine gesittete, angenehme Atmosphäre, so habe ich das zumindest mitbekommen. Also es fehlte vielleicht diese letzte Tick Emotion, das hat man auch gemerkt bei so ein, zwei Szenen, wo es wirklich brenzlig war, wo Zweikampfhärte zu sehen war, da hast du gemerkt, dieses ganz große Pfeifen, dieses ganz große Buhen, das kam nicht, aber das lief so ein bisschen als Untergrundgeräusch.
Außer für Terence Boyd.
Ja, der hatte ja große Sachen angekündigt.
Wie fandest du das denn, Stefan, dass er da große Sachen angekündigt hat?
Naja, eigentlich gut sozusagen. Also er hat es versucht, das war richtig sozusagen, die Mannschaft da so ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, zu zeigen, hey, da geht's um was. Er hat ja gesagt, okay, es ist wahrscheinlicher, dass ich eine gelbe Karte bekomme, als dass ich ein Tor schieße und irgendeiner wird sich eine blutige Nase holen. Am Ende hat er sich selber wahrscheinlich nur Kopfschmerzen geholt, weil er eben nirgendwo durchgekommen ist. Aber er hat sich ja ein, zwei Mal mit Jasula angelegt, dann, was ich erzählt habe, dieser Bodycheck gegen Ernst war auch richtig geil, wo dann wirklich drei Magdeburger auf ihn zugerannt kamen und ihn dann so ein bisschen zur Raison bringen wollten. Er so unbeeindruckt war, dann kam sein Freund Jasula und dann entwickelte sich da wirklich mal in so ein kleiner Disput auch abseits des Platzes auf den Trainerbänken. Das gehört einfach dazu und ich glaube, das hat er immer wieder versucht, aber es hat irgendwie nicht gereicht, um die Mannschaft so mitzureißen, dass sie diese Art der Zweikampfführung generell, vor allem der zweiten Halbzeit, mitnehmen.
Aber ich kann den Terence Boyd trösten. Also bei mir hätte auf jeden Fall eine gelbe Karte verdient gehabt in dem Spiel. Ich hatte wirklich phasenweise das Gefühl, dieser Schiri hat irgendwie eine Wette laufen, dass er keine Karte gibt in dem ganzen Spiel.
Also es gab ja nur eine, glaube ich, gegen Bahn, ne?
Ja, aber da hätte er schon gar nicht mehr auf dem Platz sein dürfen.
Das ist doch Manuel Gräfe-Style, das weißt du doch.
Also, aber da waren vorher wirklich schon, und gerade bei Bahn zwei Aktionen, ja, die ganz ähnlich waren, so, und wo ich einfach sage, ey, wie kann er keine gelbe Karte geben. Unfassbar. Also, naja.
Es war am Rande der Legalität, aber ich glaube, wenn du dann einmal anfängst mit den gelben Karten, das war schon okay. Also so war es doch ein Spiel, das nicht immer so zerrissen war von irgendwelchen kleinen taktischen Fouls. Das lief auch irgendwie gut durch. Es war jetzt nicht hochklassig, aber es war knackig. Es passierte immer irgendwas und du hattest das Gefühl, es ist eng, es geht noch in die eine Richtung, es geht noch in die andere Richtung was, auch wenn es nicht dieses Feuerwerk an Chancen gab. Und ich glaube, das war genau gut so, da nicht gleich reinzubrechen mit einer Gelb wie so ein Spielverderber im Kinderzimmer, der sagt, nee, jetzt aufräumen. Muss die auch ein bisschen spielen lassen, Guido.
Er hat ja trotzdem gepfiffen. Und wenn er pfeift, dann kann er auch die gelbe geben.
Nö, der kann auch ermahnen. Das machen bei dir doch genauso.
Ja. Was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wenn man jetzt sagt, okay, die waren nicht in Derby-Stimmung, warum müssen sie denn in dieser Derby-Stimmung sein? Also es hat doch vorher auch gut funktioniert und ich fand jetzt nicht, dass der FCM jetzt großartig das, körperlich...
Das ist natürlich ein Stück weit eine steile These, aber ich glaube schon, das haben sie auch mitbekommen, in der dritten Liga noch nie ein Spiel gewonnen gegen den FCM. Das letzte Mal, glaube ich, 2011 dort in Magdeburg, das ist 8 Jahre her, gewonnen. Das spielt schon ein Stück weit mit rein. Die haben sich dann schon weit so weit beeindrucken lassen und du musst halt da so richtig reingehen wie Terence Boyd, glaube ich, wenn du vor allem merkst, es funktioniert nicht auf diese spielerische Art und Weise. Ne? Das ist, so viele Chancen haben sie auch nicht rausgespielt, aber dass du dann eben so ein bisschen diese Härte mehr annimmst und auch mehr Risiko gehst und vielleicht brauchst du das, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, das ist so ein bisschen mein Gefühl gewesen, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie da so diese Derby-Stimmung eben nicht so wie Patrick Göbel, naja, es ist egal, und nächstes Mal geht's.
Der ist auch nicht aus Halle, Mensch.
Ja, ist ja richtig, aber er muss sich ja von Toni Lindner was erzählen lassen.
Aber das ist ja auch keiner aus Magdeburg, bitte weinen.
Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Also beim FCM war nicht ein gebürtiger Magdeburger und trotzdem haben die sich
eingebürtet. Na gut, aber Sören Bertram kennt das schon so ein bisschen.
Ja. Das stimmt. Wahnsinn, dass außerdem der getroffen hat.
Außerdem ist das ein Heimspiel. Das ist noch was anderes. Da bist du automatisch angefixt.
Gut. Was sagen wir denn dazu, dass Sören Bertram ausgerechnet getroffen hat?
Naja,
Thorsten Ziegner hat das ja ein bisschen, naja, nicht kritisiert, aber schon ein bisschen in Frage gestellt nach dem Spiel, dass er so gejubelt hat.
Ne? Ja, wir können mal reinhören.
Ja, also es spielt für uns gar keine Rolle. Ja. Es hätte am Ende nur noch gefehlt, dass er mit der Hand auf die Brust geklopft hätte und ein Herz zu Magdeburger Fans gezeigt hat. Das, was er vor 3 Jahren zu den Hallensern gemacht hat. Ich finde es halt immer so ein bisschen komisch, aber am Ende ist das jeden sein Bier.
Ja, da war, glaube ich, so ein bisschen angefressen. Finde ich aber nicht schlimm. Warum soll er nicht sozusagen auf die
Brust
klopfen?
Ich glaube, Thorsten Ziegner freut sich überhaupt nicht, wenn der HFC gegen Zwickau gewinnt. Also ich glaube, da bleibt er auch ganz ruhig.
Ja, ja. Und vor allem, du musst ja eins sehen, darf man jetzt nicht vergessen. Er hat schon geahnt mit Niko Kovac, das geht vielleicht nicht gut bei den Bayern. Und er hat ja eine Ausstiegsklausel drin. Also wenn die Bayern anfragen, und da ist er, glaube ich, auch hin und her gerissen gerade.
Ja. Ja, und dann verpflichtet er so einen Bertram gleich mit.
Genau.
Ja, super. Also Thorsten Ziegler hat das ein bisschen kritisiert. Ich finde das auch nicht schlimm.
Nee,
also
nicht schlimm.
Vor allem 3 Jahre her, das ist ja jetzt auch
noch nicht. Ja, und außerdem, also, das ist ja nicht verboten sozusagen. Also wenn du jetzt irgendwie, es gibt ja Spieler zum Beispiel, das war eine schöne Szene, René Zwarzig, der spielt bei Halberstadt und sein Vater ist Torwarttrainer in Erfurt. Er ist ganz viele Jahre lang in Erfurt gewesen. Das ist eine andere Beziehung. In Halle war er 2-3 Jahre, Sören Bertram, ist völlig klar, das ist ein Kapitel, das war schön. Und jetzt hat er ein neues Kapitel. Und warum soll er sich da nicht anstecken lassen von den Fans? Aber ich hätte da gar nichts dazu gesagt. Also das war ein schönes Tor von Sören Bertram. Macht er gut, hat er mal Mut und zieht dann einfach ab. Hat ja auch davor ein paar Mal aus der Distanz versucht, hat sich einmal den Ball, glaube ich, zu weit vorgelegt, hat er gleich schießen können. Und das ist einfach ein Spieler, der aus der 2. Liga kommt und der da wieder hin will. Das merkt man. Und ich glaube, einer, der jeder Mannschaft gut tut, weil er sie einfach mitreißt. Also ich erinnere mich an Kopfballtore gegen die Löwen. Das ist er, da ist er richtig gut. Dann seine Fernschüsse. Also wirklich eine tolle Entwicklung genommen.
Ich muss sagen, ich finde es auch ehrlich gesagt albern, wenn ich das manchmal sehe bei irgendwelchen Spielern, die irgendein geiles Tor schießen und dann einfach, ich muss mich schnell zusammenreißen und ich darf jetzt nicht mal lächeln oder irgendwas.
Warum?
Mein Gott, ein schönes Ding in so einem Spiel voller Hütte, dass da Emotionen rauskommen. Absolut logisch.
Sören Bertram, alles richtig gemacht.
Jo.
Habt ihr noch was zum Spiel zu ergänzen? Sonst würden wir nochmal nach vorne schauen.
Also ich habe immer nur gefragt, das muss ich wirklich mal rausbekommen, bei den gesamten Interviews gucke ich bei Thorsten Ziegner mal auf diese Porsche-Design-Jacke, wie das zusammenhängt. Das muss ich rausbekommen, warum da Porsche-Design steht.
Vielleicht fährt er Porsche.
Nee, fährt er nicht.
Er fährt so schnell aus der Haut.
Wie ein Porsche beschleunigt.
Okay, Stefan, Rechercheauftrag für nächste Woche. Das klären wir dann hier auf, wir haben gleich noch einen schönen Cliffhanger gebaut. Kommen die Leute nächste Woche tatsächlich wieder zu uns. Münchner Wochenende am Wochenende für beide. HFC am Samstag zu Hause gegen 1860. Der FCM am Sonntag bei den Bayern Amateuren. Guido, wird das der nächste FCM-Sieg?
Wer redet denn hier immer dazwischen? Hast du da auch sowas Komisches auf dem Kopfhörer? Ja, ist eine schwierige Nummer. Also bei Bayern München Amateuren, die weiß ich gar nicht, wo ich die hinstecken soll. Ja, ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt gegen Meppen.
Das war geil.
Also was war denn da los? Ja. Also Freunde, boah.
Musst du mal erzählen, also trotz 3-1-Führung haben sie das Ding am Ende noch 5-3 verloren.
Ja, also unfassbar, ja. Da waren Tore dabei. Also ich habe sie in Halle gesehen, das Spiel habe ich kommentiert. Da fand ich, haben sie ganz gut gemacht, fand ich. Ja, da war ein ganz guter Auftritt. Allerdings, wie gesagt, lassen sich auch mal abschießen. Das ist eben immer, man muss eben gucken, ja, jetzt kommt ein neuer Trainer bei den Bayern, versucht er irgendwas anderes, holt er irgendjemand aus dieser zweiten Mannschaft, keine Ahnung. Was
oder geht
jetzt
Kovac alles runter in die zweite, weiß man ja nicht.
Ja, Kovac, ja. Nee, aber es ist ein komisches Ding, aber es wäre jetzt natürlich an der Zeit, das jetzt so in die richtige Bahn zu lenken. Ja? Das war nicht so, jetzt gingen diese Spiele los, wo man dann gesagt hat, jetzt kann man sozusagen erkennen, wo der Hase hinläuft. Viktoria Köln, relativ starker Aufsteiger, hat der FCM super Leistung abgeliefert, ja. Also ab der 15. Minute die völlig im Sack gehabt. Jetzt da nur das Unentschieden. Jetzt gegen Halle, wo ich sage, ja, stand auf das Messer, schneide knapp so, aber das war jetzt so ein Ding, wo man jetzt Fahrt aufnehmen könnte. Und jetzt fährst du zu so einer Wundertüte, aber wer ist das nicht in dieser 3. Liga? Ich hoffe, dass das jetzt wirklich so ein Spiel ist, wo man diesen Schub rausnimmt. Und das scheint ja jetzt auch so, als hätte man jetzt aktuell auch so eine Startelf, ja, war jetzt das 2. Mai. Und wenn die jetzt ein paar Spiele zusammenspielen, dann wird das natürlich mit diesem Zusammenspiel dann auch besser, weil man dann auch so ein bisschen mehr weiß, wie der andere so tickt. Und ich hoffe das, aber mich jetzt so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass ich sage, boah, jetzt ein sicheres Ding. Nee, das auch nicht.
Stefan, beim HFC ein sicheres Ding gegen 1860?
Naja, natürlich nicht, aber wenn man sich jetzt die Konstellation anschaut, also ich habe die Löwen auch zweimal die Saison gesehen, die hatten jetzt gewonnen, 4-2 gegen Viktoria Köln, also das war wirklich ein Ausrufezeichen, aber der HFC spielt zu Hause, sie wissen auch, sie haben zu Hause viel zu wenig Punkte geholt, haben das immer auswärts jetzt kaschieren können, jetzt eben nicht in Magdeburg, und da erwarte ich einen ähnlichen Auftritt wie gegen Meppen, dass man versucht von Anfang an diese offensive Wucht, ihr dominantes Spiel, dieses aggressive Pressing früh draufzugehen, dass man das gleich an den Tag legt, und das wird auch Thorsten Ziegner vorgeben, dass da gar nicht erst so eine Stimmung aufkommt, so wir warten erstmal ab und so, das Publikum ist ja vielleicht dann schon ein Stück weit unruhig, also da erwarte ich schon einen Druck vollen HFC, und eigentlich erwarten da auch alle einen Sieg. Das sagt sie natürlich leicht. Momentan sind sie noch Tabellenzweiter, können von Duisburg heute noch auf Tabellenplatz 3 weggestoßen werden. Und das war auch eine gute Erkenntnis, glaube ich, für alle nochmal, dass diese Tabellenführung ja irgendwie in der dritten Liga so keiner richtig will. Das wird dann nur so geflüstert, dass man Tabellenführer ist, weil bisher konnte keiner der 7 Tabellenführer in Anschluss an ihre Tabellenführung sozusagen ein Spiel gewinnen. Und da fand ich Björn Jopek, den würde ich gerne nochmal einspielen, auch nochmal sehr interessant, seine Zusammenfassung dazu.
Sie haben uns mit den Sachen beeindruckt, die wir normalerweise als unsere Stärke zählen. Und wir brauchen nicht zu reden, wie toll wir, wie gut wir sind und was da oben so schön ist. Wir müssen auf uns kommen, wir müssen unsere Basics gemeinsam wieder auf den Platz bringen. Das ist das Wichtigste. Basics, Basics, Basics.
Basics, Basics, Basics. Also das kann man auch mit Tarek Chart sagen, reinhauen, reinhauen, reinhauen. Mhm. Nee, also ich glaube einfach, das wird stimmungsvoll, da freuen sich alle drauf. Die Löwen werden mit voller Kapelle da anreisen, bestimmt so 1.000, 1.200 Fans mitbringen. Aber das ist natürlich dann schon so ein Spiel, wenn das in die Hose geht und man dann erstmals, glaube ich, nach 7 oder 8 Spieltagen rausrutscht aus der Aufstiegszone, dann ist das immer noch kein Grund, wirklich sorgenvoll in die Zukunft zu blicken. Aber es ist jetzt schon so ein kleines richtungsweisendes Spiel, weil es ja immer in den letzten Wochen so ein bisschen bergauf, bergab, du hattest so ein müdes 1-1 gegen Zwickau mit einer ganz schlechten zweiten Hälfte, dann hast du dich erholt gegen Mannheim, dann dachten alles geht gut, dann gab es einen kleinen Rückschlag, zumindest punktetechnisch gegen Meppen, und jetzt die blutige Nase gegen Magdeburg, also so vom Gefühl müsste da wieder mal ein Dreier kommen.
Und das Verrückte, weil du gerade gesagt hast mit Tabellenführer, ich hatte mir jetzt auch Unterhaching die Zusammenfassung nochmal angeguckt, und da habe ich auch, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen, die sind ja jetzt Tabellenführer, und die hatten aber bis zu ihrem ersten Treffer jetzt am Wochenende, wo haben sie bei Waldhof, glaube ich, gespielt, ne? Hatten die irgendwie über 4 Stunden, 4 Stunden und 20 Minuten kein Tor geschossen.
Ja, die hat letzte Saison, glaube ich, mal 6 Spieltage kein Tor geschossen.
Und ich meine, und plötzlich sind die auf einmal Tabellenführer, ja, das ist verrückt. Ja. Naja. Aber was soll's, ne? Ich meine, das ist ja auch das Geile. Wie gesagt, diese Liga, da sind so viele Spiele und da kann so viel passieren. Und
selbst Rostock verlieren die beim Tabellenletzten, ja.
Genau, wer hätte da
noch kein Mensch sozusagen, ja. Nee, und ich gucke gerade die Tabelle, also selbst Meppen, also mit 19 Punkten ist gerade mal 6 Punkte am HFC. Das ist auch keine Welt nach 14 Spieltagen.
Das geht all die Jahre schon komischerweise fast so ähnlich, ja.
Vor 2 Jahren war es ein bisschen anders, als Paderborn und Magdeburg aufgestiegen sind. Es war eigentlich relativ früh klar, dass es da 2 Mannschaften gibt, die durchmarschieren.
Pader was?
Paderborn.
Achso.
Paderborn.
Bevor wir dieses Thema jetzt hier aufmachen, schreite ich ein. Stopp, an der Stelle stopp. Guido, Stefan, schön, dass ihr da wart, dass ihr über euren Schatten gesprungen seid und hier mit mir zusammen.
Mit Guido immer.
Ja. Du, ich habe da kein Problem mit, solange der FCM gewinnt.
Haben wir euch, das kann da nicht wahr sein. Ich möchte einmal im Badkurvenversteher machen, beziehungsweise Neues vom Grügeplatz mit einem Sieg im Rücken. Das spricht sich einfach leichter, glaubst mir.
Stefan in der Rückrunde. In der Rückrunde. Ja.
Okay.
Da hören wir uns in der Besetzung wieder, und ansonsten nächste Woche wieder in gewohnter Besetzung. Guido und Stefan ganz allein mit mir oder dem Kollegen Olli Leiste. Und danke fürs Zuhören. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.